Es geht um digitale Architekturproduktion. Sie haben aber hier in Ihrem Büro noch so ein ganz klassisches Zuhause eigentlich mit Tisch, Arbeitsplatz, Regal, Büchern, auch so ein paar Klappschränke, Sesseln, Fenster.
Ja, aber dazu muss man sagen, dass dieses Gebäude auch noch aus einer ganz anderen Denkweise, einer ganz anderen Zeit kommt. Hans Scharoun hat dieses Gebäude in den 60er, 70er Jahren geplant. Entspricht eigentlich einem völlig anderen Verständnis von Architektur zu dem, was heute geplant wird. Da ging es noch um Materialität, um bestimmte Raumbegriffe, die heute immer mehr so in Vergessenheit geraten. Aber die Atmosphäre ist unglaublich angenehm zum Arbeiten.
Würde ein Büro heute anders konzipiert werden als dieses hier?
Ganz sicher. Dieses Büro spiegelt natürlich auch die Strukturen wider, die damals vielleicht hierarchischer waren. Wenn ich mir heute aussuchen würde, wie ich mit meinen Mitarbeitern arbeiten würde, sehe das wahrscheinlich weniger hierarchisch aus. Ich habe hier sozusagen das Chefbüro mit dem Blick nach außen. Meine Mitarbeiter sitzen in Zellenbüros. Das würde wesentlich hierarchiefreier aussehen.
Und die digitalen Technologien, würden die nicht auch eine andere Form der Raumnutzung wünschenswert machen? Also ich gucke jetzt eben gerade mal auf Ihre, ja, ist eine moderne Schrankwand oder man würde sagen eine schöne Schrankwand vielleicht auch, aber trotzdem immer noch eine Schrankwand. Ist das nicht eigentlich ein total überholtes Möbel?
In gewisser Weise ja und in gewisser Weise nein. Natürlich würde man diese Schrankwand vielleicht anders bauen. Man würde vielleicht stärker differenzieren können. Man kann sagen, der CNC-Fräse ist es egal, ob sie diese Wand in eckigen Stücken schneidet oder sozusagen vollkommen freiform geformt. Andererseits hat diese Wand eine gewisse Robustheit, die ich sehr, sehr schätze. Sie hat eine Materialqualität, die aus einem handwerklichen Denken kommt und hat mich noch nicht enttäuscht.
Wie sieht das denn insgesamt mit dem Büro aus? Ist nicht das Büro an sich auch etwas, was sich so ein bisschen überholt hat? Die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten zum Beispiel oder unterwegs zu arbeiten, die ist ja nun gegeben.
Ich denke, dass da auf jeden Fall auch eine große Erleichterung ist. Das heißt, man kann natürlich auch sein Leben flexibler einstellen. Aber was, denke ich, immer ein Bedürfnis sein wird, ist das Bedürfnis nach Austausch, das heißt nach Nähe und nach Zusammengehörigkeit, Zusammenarbeit. Aber vielleicht ist es nicht mehr diese Situation, wo man sozusagen über den Rand seines Cubicles hinausschaut und guckt, ob der Nebenmann auch arbeitet oder die Nebenfrau, sondern es wird, glaube ich, immer, und das sieht man auch in vielen modernen Konzernstrukturen, das ist Bedürfnis nach eher diesem Raum, wo man vielleicht angenehme Sachen miteinander teilt, gibt, aber gleichzeitig über vielleicht die Arbeit spricht.
Man hat den Eindruck, dass das, was in Berlin neu gebaut wird, in erster Linie ganz altertümlichen Bedürfnissen entspricht. Da entstehen in der Mitte der Stadt Orte, die sich eher an der Architektur des Schlosses orientieren. Man hat auch das Gefühl, dass die Raumaufteilungen dort noch relativ klassisch sind in den Grundrissen. Haben Sie den Eindruck, die Architektur ist eigentlich einer Entwicklung total hinterher, dass das Bedürfnis von dem, wie die Menschen leben wollen, eigentlich sich überhaupt nicht widerspiegelt in dem, was da angeboten wird?
Interessanterweise ist das genau das Thema einer Konferenz, die im Moment bei uns läuft, darüber, wie Architekt wieder anschlussfähig werden kann. Und ich glaube, dass man diese Bedürfnisse nach, sagen wir mal, Geborgenheit nicht unbedingt unterschätzen soll und sozusagen ignorieren sollte. Aber teilweise wird mir auch mulmig, wenn ich sehe, dass sozusagen in der besten, zentralsten Stadtlage Townhouses entstehen, die sozusagen auch vollkommen zurückgezogen vom öffentlichen Leben sind. Es gibt aber gerade in Berlin auch eine sehr, sehr aktive Gegenkultur dazu, die sich mit zum Beispiel anderen Finanzierungsmodellen auseinandersetzt, anderen Bauformen und wesentlich stärker auf Partizipation und auf gemeinsame Nutzung von Räumen und Freiräumen nachdenkt.
Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, wie die Menschen heute so leben. Wir gucken uns hier mal so eine Seite an. Freunde von Freunden. Da sind verschiedene Apartments abgebildet, wie sich die Menschen so einrichten. Also hier haben wir jetzt ein Apartment mit einem Wohnzimmer, so sieht es aus. Esszimmer, eigentlich noch sehr klassisch repräsentativ. Dann gibt es auch ein Schlafzimmer, das scheint getrennt zu sein. Und dann nochmal ein richtiges Wohnzimmer mit Sofa und kleinem Tisch und Fernseher auch.
Berlin ist um die Jahrhundertwende oder vor der Jahrhundertwende extrem gewachsen und es gibt ganze Stadtteile, die sozusagen homogene aus diesen Wohnungen bestehen. Und diese Wohnungen haben natürlich große Qualitäten. Sie sind sehr, sehr relativ flexibel nutzbar, aber repräsentieren natürlich auch ein sich total ein antiquiertes Modell von Familie. In gewisser Weise beeinflussen uns, denke ich, diese Wohngrundrisse, haben allerdings auch sozusagen eine pragmatische Qualität. Ich wohne in so einer Wohnung und ich wohne da gerne. Gleichzeitig kann ich mir viel anderes vorstellen, was eben eine stärkere Durchmischung von Programmen angeht. In Berlin brauchen wir in den nächsten Jahrzehnten ungefähr 300.000 neue Wohnungen. Das heißt, es ist ein riesiger Bedarf an Neubau, der anders aussehen wird, weil er auch auf ganz anderen ökonomischen Grundlagen beruht.
Wie wird der denn aussehen?
Da gibt es sozusagen die optimistische und die pessimistische Variante. Die pessimistische Variante sehe ich darin, dass mehr Flächen für den privaten Wohnungsmarkt sozusagen vergeben werden. Investorenarchitektur, die an kurzfristigen Profit denkt. Das andere ist die Frage der Bautechnik. Die wird sich stark ändern müssen. Im Moment ist die Bautechnik vielen anderen Industriebereichen sehr, sehr weit hinterher. Also fast antiquiert, könnte man sagen. Da geht muss viel Entwicklung in Bereiche wie Vorfertigung gehen, neue Materialien. Aber eben auch immer die Frage, wie wollen wir denn eigentlich wohnen?
Und wie wollen wir wohnen? Also vermischen sich da nicht die Lebensbereiche viel stärker, als das früher der Fall war?
Auf jeden Fall. Also ich denke, gerade die Verbindung von Wohnen und Arbeiten wird immer intensiver werden. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Schwierigkeiten, wenn es darum geht, der Druck im Job nimmt für uns alle zu oder hat für uns zugenommen. Das heißt, wir brauchen auch Rückzugsorte. Aber ich glaube, dieses gemeinschaftliche Wohnen wird sich immer stärker etablieren. Unsere Kinder wachsen anders auf, als wir aufgewachsen sind. Diese Generation ist, glaube ich, nicht mehr sozusagen nach diesem Modell, auf dieses Modell, von diesem Modell geprägt, sondern hat durch auch ihre intensiven Vernetzungen digitaler Art andere Prioritäten. Und ich kenne das sozusagen von Teenagern, wo sozusagen die Repräsentation immer stärker hin so ein Gemeinschaftsgefühl zurücktritt. Das ist jetzt der optimistische Blick in die Zukunft. Also das heißt, die Wohnung wird, glaube ich, immer mehr so zu so einer Art von kleiner Experimentierfläche, so eine Art Lebenslabor, das eben für bestimmte Zustände zulassen muss. Und gleichzeitig muss sie auf einen größeren ökonomischen Druck reagieren. Das heißt auch, was das in Berlin von manchen Architekten propagierte Modell des Rohbaus, sozusagen in dem man wohnt, finde ich eigentlich ein interessantes Modell, sozusagen weniger Geld in die Oberflächen einzusetzen, sondern mehr Raum zu schaffen.
Können wir nochmal zurückkehren zu diesen klassischen Apartments? Was ja hier auffällt, in diesem schon irgendwie teuer eingerichteten in dem Wohnhaus hier, ja, also so man sieht, es sind schon sehr wertvolle oder wertige Möbel, die sie da haben, eher auch retro, ja, also man bedient sich da eher wahrscheinlich so in den 50er, 60er, 70er Jahren und guckt auch nach Schweden ganz gerne mal so, alles sehr schön natürlich arrangiert. Was auffällt, ist, dass digitale Technologien da überhaupt gar keine Rolle zu spielen scheinen. Also man sieht da immer mal so ein Kabelchen da aus der Wand kommen und da hängt dann irgendwas. Aber die digitalen Geräte, die sicherlich in dieser Wohnung eine große Rolle spielen werden, sie spielen aber im Design der Wohnung fast gar keine Rolle.
Das stimmt. Also sie sind völlig in den Hintergrund geraten, auch aufgrund der verringerten Größe, aufgrund der sozusagen Entmaterialisierung. Ich erinnere mich noch an meine erste Stereoanlage, die hätte ungefähr den halben Raum eingenommen. Es gibt aber auch da sozusagen Entwicklungen, die jetzt vielleicht eher im Design stattfinden, in denen Möbel sozusagen gewisse Funktionen übernehmen. Sensorik, das heißt zum Beispiel im Bereich des alten Wohnens gibt es immer mehr Konzepte. Zum Beispiel gibt es Möbel, die geben Rückmeldung, ob was auf dem Tisch draufsteht durch Gewichtssensoren oder ob jemand gerade aus dem Bett gefallen ist. Das heißt, auch diese Umgebung, obwohl sie so stylisch aussieht, hat in diesem Fall vielleicht noch nicht, aber vielleicht in den nächsten 15 Jahren durchaus eine gewisse Informationsdichte, die nicht sichtbar ist, die aber unser Leben sehr, sehr stark bestimmen wird.
Können wir uns nochmal andere Beispiele angucken? Was gibt es denn da noch?
Antwerpen.
Okay.
Ja. Ich prophezeie mal, dass die Unterschiede nicht so groß sein werden.
Okay, da haben wir also einen Pariser Architekten und einen texanischen Sculpture. Wie ist das jetzt hier präsentiert? Also wir haben hier einen Arbeitsraum, damit startet, oder so einen multifunktionalen Raum, der Esszimmer, Arbeitszimmer zugleich sein kann wahrscheinlich.
Genau, das sind jetzt zum Beispiel, glaube ich, Künstler. Man sieht, ähnlich wie bei uns, so eine Art von Wand von Exponaten. Man sieht einen großen Tisch, den finde ich auch sehr, sehr gut, weil er eben eine gewisse Größe hat, auf der nicht nur sozusagen domestiziertes Familienleben stattfindet, sondern auch im Prinzip so eine Art von Arbeitstisch sein kann. Also man kann sich da auf diesem Tisch sehr, sehr viel vorstellen. Das alles ist in so leicht desaturierten Tönen gehalten. Es entspricht so einer gewissen Ästhetik, die natürlich uns alle anspricht. Deswegen gibt es auch sozusagen viele dieser Beispiele. Gleichzeitig ist es eine Umnutzung eines alten Gebäudes. Das heißt, auch das ist ein Thema, wenn man jetzt wieder ins Große geht, was uns sehr, sehr beschäftigen wird. Wie nutzen wir eigentlich bestehende Räume um? Zum Beispiel, dass meinen Arbeitsplatz, der vielleicht meiner Arbeit überhaupt nicht entspricht, wie schaffen wir es sozusagen durch Einbauten eigentlich da aktiv zu werden? Und was wir zum Beispiel viel machen, ich kann jetzt mal auch so ein Beispiel von einem Projekt, was wir gemacht haben, wo es eigentlich darum geht, neue Zwischenwände einzuziehen in Gebäude, die vielleicht...
Ich muss es vielleicht mal kurz beschreiben. Also hier auf dem Tisch liegen jetzt so verschiedene, es sieht aus sowieso Abdrücke zum Teil oder Skulpturen, die aus was für Material? Gips, ja, wahrscheinlich, ne?
Genau, das sind so Teststudien. Das sind alles Abgüsse von 3D-gedruckten Formen. Das heißt, diese weißen Plastikformen, die man da sieht, die sind mit dem 3D-Drucker entstanden. Und da ging es uns darum zu sagen, es wird nicht sozusagen das eigentliche Bauelement gedruckt, weil das sehr, sehr uneffizient ist, sondern es gibt so eine Art Abformungsprozess. Und diese Elemente sind in gewisser Weise klimatisch wirksam, dadurch, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und vielleicht verzögert wieder abgeben, dass sie gewisse Arten der Öffnung ermöglichen und sich wieder zusammenziehen, basierend auf klimatischen Parametern, zum Beispiel auf der Luftfeuchtigkeit eines Raumes. Das heißt, ein interessantes Gebiet in der Zukunft wird sein, wie statten wir eigentlich die Räume, in denen wir im Moment vielleicht auch teilweise nur mit etwas Widerwillen leben und arbeiten, eigentlich so aus, dass sie genau auf unsere Ansprüche und auf das Klima, das ja natürlich ein wichtiges Thema für uns ist, reagieren können.
Also intelligente Materialien.
Genau. Zum Beispiel könnte man sagen, in diesem Fall ist eine sehr, sehr feine Struktur, kommt aus dem 3D-Drucker. Darauf wird ein sehr, sehr einfaches Holzfurnier angebracht. Das Holzfurnier dehnt sich durch seine innere Struktur, je nach Feuchtigkeit, oder zieht sich zusammen oder breitet sich wieder aus. Also solche Materialkombinationen sind immer sehr, sehr spannend. Gleichzeitig müssen die auch immer wieder trennbar sein, weil natürlich das große Problem für Architekten ist, wir produzieren, nicht wir, aber die Bauindustrie produziert wahnsinnig viel Abfall. Und da müssen wir sozusagen aktiv werden.
Um nochmal auf dieses Haus hier kurz zurückzukommen, auch hier auffällig, digitale Technologie ist absolut unsichtbar, obwohl sie sicherlich da ist, ne?
Das ist auf jeden Fall etwas, was sich verstärken wird. Also der Computer wird nicht mehr sichtbar sein. Ich gehe auch davon aus, dass wir Alternativen zu Interfaces wie Computerbildschirmen bekommen, die wesentlich stärker interaktiv sein werden. Das heißt, auch Architekten denken darüber nach, dass man sozusagen mit dem Körper stärker entwirft. Das heißt, man interagiert sozusagen mit einer Kamera, die meine Bewegungen erfassen kann, also die wirklich Bewegungen im Raum erfassen kann und dann kann sozusagen in einen Entwurfsprozess wesentlich stärker in so eine Art von Augmented Reality eingreifen. Das heißt, mir wird sozusagen über die Realität eine andere im Rechner generierte Realität überlagert. Das heißt, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass wir in Zukunft wesentlich mehr solche von Überlagerungen sprechen werden, Überlagerungen von physischem und virtuellen Räumen.
Das heißt, im Grunde genommen, unser Verhältnis zu den Räumen wird sich ändern und wird auch zum Teil übersetzt über Technologien, digitale Technologien. Inwieweit müssen Sie das mitbedenken in Ihrer Arbeit als Architekt?
Ja, wir können dadurch, müssen uns einerseits mit der Technologie auseinandersetzen, die auch immer sozusagen eine ökonomische und eine Komponente der sozusagen wie, was kostet das, wer produziert das. Diese Komponente, diese ökonomische kommt dazu. Wir haben vielleicht aber auch größere Gestaltungsfreiheiten. Das heißt, wir können Oberflächen anders strukturieren. Vielleicht werden diese Interfaces in Oberflächen eingewoben als Textil, das sozusagen mit Sensoren belegt ist, was vielleicht, das ist eigentlich keine wirkliche Zukunftsmusik mehr, das gibt es. Textilien, die sozusagen Informationen aufnehmen oder vielleicht auch wieder abgeben, textile Bildschirme. Also es wird, glaube ich, sehr, sehr stark zu einer Art von Auflösung, Entmaterialisierung kommen, die interessant ist und die wir Architekten sozusagen immer wieder mit einbeziehen müssen in unsere Planung.
Das ist aber ganz interessant, weil rein äußerlich könnte das dann so sein, dass wir im Grunde genommen uns irgendwann wieder einrichten können, wie ganz, ganz früher, ohne diese elektronischen Geräte, die da überall rumstehen.
Genau, das passiert ja auch in gewisser Weise schon. Das heißt, wir können sozusagen unseren Obsessionen und unseren Wünschen stärker freien Lauf lassen.
Also unseren Retro.
Unseren Retro-Wünschen, genau. Dieser Retro-Wunsch ist ja ein total nachvollziehbarer. Also finde mich in der Realität nicht mehr zurecht, denn das ist, glaube ich, darum geht es bei Retro. Also ich wünsche mir meine heile Kindheit zurück, die eben aus dem Affen von einem dänischen Designer besteht. Dieser Affe ist handgemacht, kostet im Laden mehrere hundert Euro. Also ein totales Luxusprodukt.
Jetzt hier in der Wohnung, ne?
In dieser Wohnung. Hier läuft kein Affe rum. Also es gibt sozusagen diesen Trend, der sich auch in verschiedenen, sagen wir mal, ökonomischen Schichten anders manifestiert. Das ist eine High-End-Version davon. Es gibt auch diesen Trend durchaus bei großen Möbelhäusern, die dann, was weiß ich, eine wesentlich vergröberte Version davon an eine Kundschaft, die weniger zahlungskräftig ist, liefert. Aber das sind sozusagen alles Ideen von Architekten, Designern der 60er Jahre, die mit anderen ökonomischen Grundlagen sehr, sehr hochwertige Objekte produziert haben. Und in diese Zeit sehen wir uns zurück, weil wir mit der Realität ein Problem haben. Also mit unserer Realität, die um es mal ganz harsch zu sagen, Ungerechtigkeit, Verdrängung besteht. Und wir sehen uns sozusagen in diese heile Zeit zurück. Vor der Ölkrise.
Das muss ja schrecklich sein für einen Architekten, der was Neues schaffen will, oder?
Ich glaube, der Architekt hat darin Möglichkeiten und verliert, glaube ich, in gewisser Weise seine heroische Rolle als Autor von Dingen, als jemand, der sozusagen genau bestimmt, so machen wir es, tritt stärker in sozusagen die Diskussion mit dem Nutzer, muss neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das heißt, das, was wir im Moment sozusagen als Verdingungsordnung kennen, die HUAI, die wird sich auch stark ändern und wird sich solchen Modellen, glaube ich, anpassen. Gleichzeitig gibt es natürlich immer noch den Bedarf nach diesen klassischen Architektenleistungen, wie baue ich das Haus? Dazu braucht man Erfahrung, dazu braucht man eine Ausbildung, dazu braucht man historisches Wissen. Das heißt, es wird teilweise sieht man als Architekt diese Prozesse, sagen wir mit leichten Bauchschmerzen, aber Architekten sind auch immer Optimisten und müssen eigentlich sich sozusagen diesen Modellen öffnen und gute Alternativen bilden und werden immer mehr, glaube ich, zu in gewisser Weise weniger zu Künstlern. Also diese künstlerische Perspektive wird sich vielleicht etwas demokratisieren, aber es gibt immer stärker die Frage des Prozesses. Das heißt, die Frage, wie kann ich in diese Produktionsprozesse eingreifen. Und das geschieht eben auch durch digitale Medien. Ich kann eben den 3D-Drucker selber ansteuern. Die 3D-Drucker wachsen. Das heißt, wir werden, denke ich, in nicht allzu ferner Zeit Häuser drucken. Und wir Architekten sind eigentlich gefordert, da die Qualitäten reinzubringen und diese Prozesse sagen, so zu gestalten, dass sie genau das machen, also sozial verträgliche, schöne Räume.
Lohnt sich das, wirklich Häuser zu drucken? Also ist das nicht immer noch viel günstiger, sie zu bauen?
Im Moment schon, aber es gibt extrem viel Recherchen in dem Bereich oder Forschungsprojekte. Der Prozess ist ressourcenschonend, wenn sozusagen die Materialien, dann die Materialien sozusagen ohne Verschnitt auf die Baustelle, vielleicht auch direkt auf der Baustelle, sozusagen additiv angeordnet werden. Wir denken im Moment auch in einer sehr, sehr, vielleicht auch mit zu sehr traditionellen Begriffen darüber nach. Die Materialfrage wird sich stark ändern. Das heißt, es wird im Moment sind zum Beispiel Betone noch ein großes Problem, weil sie CO2 massiv ausstoßen in der Herstellung. Aber auch da gibt es Entwicklungen, sozusagen diese Stoffe, die sozusagen unsere Häuser tragen, umweltfreundlicher zu gestalten. Aber es heißt ja auch nicht, dass wir unbedingt nur Beton drucken müssen, sondern wir können auch, es gibt jetzt erst Projekte, in denen Pilzkulturen gedruckt werden, die auch eine gewisse architektonische Qualität haben können. Also wir müssen uns mit vielen neuen Prozessen auseinandersetzen und als Architekten sozusagen versuchen, diese Prozesse so zu gestalten und auch Kompetenzen durchaus bei uns zu halten. Also ich glaube nicht an dieses total demokratische, dass jeder entwerfen kann, eben weil es in gewisser Weise auch eine Reihe von Fertigkeiten beinhaltet. Und ich glaube, diese synthetische Funktion des Architekten, die dürfen wir nicht aufs Spiel setzen.
Das war ja mal das große Versprechen eigentlich des 3D-Druckers, dass sich viele Menschen auf einmal einmischen können in diesen Entwurfsprozess und dass es nicht mehr, wie Sie eben gesagt haben, diesen Künstler gibt, der das nur kann, den Künstlerarchitekten, sondern wir können uns da mehr einmischen, weil wir die Tools und die Möglichkeiten haben, relativ einfach da einzugreifen. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie Dinge entwerfen, dass es da schon so eine Emanzipation gibt, vielleicht auch von Seiten der Kunden, mit denen Sie normalerweise zu tun haben?
Ich glaube, dieses Verhältnis von Architekt und Kunde ist immer schwierig. Das heißt, es ist immer sozusagen ein Kampf, der aber immer schon geführt wurde und der sich natürlich ein produktiver Kampf, keine Frage. Und ich denke, dass der Kunde oder der Auftraggeber den Prozess immer beeinflusst hat. Das heißt, wenn ich jetzt ein Haus für ein Ehepaar plane, ist das natürlich auch immer in gewisser Weise therapeutisch. Das heißt, es ist auch immer ein psychologischer Prozess des Entwerfens. Und ich glaube, diese Ebene wird sich so schnell auch nicht auflösen. Ich glaube auch nicht, dass sozusagen diese Gestaltung an sich etwas ist, was unbedingt abgegeben wird, sondern eher sozusagen die Rahmenbedingungen eines Projektes immer wieder angepasst werden. Das heißt, wir könnten überlegen, in Bezug auf dieses Projekt des sozusagen Weiterbauens von Architektur, ja, was für Wünsche hat man als Kunde? Was will ich denn sozusagen für eine Gemeinschaft kreieren? Und der Architekt tritt in diesen Prozess sozusagen als Moderator zwischen diesen durchaus auch psychologischen Fragestellungen oder so mal Wünschen und einer technologischen Ebene ein und sozusagen wird zu einer Art Schaltstelle, die er im Prinzip auch immer war, nur er muss sich jetzt mit veränderten sozusagen gesellschaftlichen Modellen auseinandersetzen, aber auch veränderten technologischen Bedingungen. Und da natürlich auch in gewisser Weise eine soziale Verantwortung übernehmen, ganz, ganz klar.
Darum geht es auch in Ihrem Vortrag, den Sie halten bei diesem Bauhaus-Summit. Also es geht im Grunde genommen um die Form eines neuen Designs durch moderne Technologien, durch digitale Technologien und eine Art Co-Urheberschaft oder vielleicht auch eine Auflösung des Begriffes der Urheberschaft. Was ist denn da Ihr Ansatz?
Ich werde in dem Vortrag mich mit dem Thema Vorfertigung beschäftigen, das Architektur schon immer sehr, sehr stark beeinflusst hat. Also wie kriegen wir eigentlich die Produktion von Architektur von der Baustelle in sozusagen Fabriken, wie machen wir es effizienter? Und ich glaube, da ist ganz, ganz spannend sozusagen zu gucken, wie können wir eigentlich mit sozusagen diesen auch digitalen Medien umgehen. Das heißt, schaffen wir es sozusagen eine Art von Interface zu machen, auf dem gewisse Wünsche eingegeben werden, die wir dann interpretieren und sozusagen in Form von einfachen Bauweisen wieder sozusagen ausgeben. Das ist alles wirklich noch stark am Anfang. Es gibt auch viele Projekte, die sozusagen, wie schon erwähnt, sozusagen den Rohbau vorgeben und dem Nutzer gewisserweise Spielraum bei der Ausgestaltung lassen und zu sagen, that's your ball game. Die derzeit stattfindende Architekturbiennale in Venedig zeigt viele dieser Projekte. Gerade der Kurator dieser Ausstellung, Alejandro Aravena, hat da sehr spannende Ansätze sozusagen von Häusern, die zur Hälfte gebaut sind und zur zweiten Hälfte sozusagen vom Nutzer fertig gebaut werden.
Aber inwieweit spielt das Digitale da rein? Also das ist ja Ihr Thema.
Wir schaffen es natürlich durch mal die Schnittstellen, die uns zur Verfügung stehen, viel stärker in die Fertigung einzusteigen. Das heißt, wir können im Prinzip der ausführenden Firma sagen, also früher ging, oder sagen wir mal, wenn man historisch das anfängt, ist der Architekt jemand, der nicht baut, sondern Pläne zeichnet. Das ist sozusagen die klassische Distinktion, die in der Renaissance eingeführt wurde, die sich stärker jetzt auflöst, da wir durch sozusagen Software und aber auch die Kontrolle über die Fertigungsprozesse die Möglichkeit haben, wirklich den Code für die Maschine zu entwickeln aus unseren Werkzeugen, aus 3D-Modellierungswerkzeugen und sozusagen da auch die Industrie in gewisser Weise in eine Richtung zu bringen, die vielleicht für uns interessant erscheint. Das heißt, da kann es zum Beispiel darum gehen, ein Bauteil in kleinere Bauteile aufzulösen, die von einem Handwerker getragen werden können. Also da geht es um Dimensionierung. Brauche ich einen Kran, um sozusagen das Fertigteil in die Wand zu heben? Oder reicht es, wenn ich sozusagen mein Haus aus ganz vielen kleinen Elementen zusammenbaue, was vielleicht auch im Selbstbau dann passieren kann?
Hört sich alles so ein bisschen an wie der neue Traum von der Platte, ja?
Die Platte war nicht nur schlecht. Die Platte ist natürlich an vielen, auch wieder an ökonomischen Bedingungen gewisserweise gescheitert. Es gibt trotzdem noch Nostalgie teilweise sogar in die Richtung. Aber die Platte wird sich eher in einer Art von, wie soll ich es beschreiben? Es wird die Platte als zweidimensionales Objekt wird sich vielleicht eher in so einer Art von dicker Wand verändern, die sozusagen viele Funktionen aufnimmt. Ja, dadurch, dass ich das Materialität wesentlich genauer bestimmen kann, wird es vielleicht Elemente geben, die an bestimmten Teilen sehr, sehr leicht sind, an anderen Stellen die tragenden Funktionen aufnehmen, aus dem gleichen Material, durch additive Prozesse zum Beispiel.
Ich würde vorschlagen, wir gehen mal vor die Tür. Das wollten wir noch tun. Gehen wir einmal mal durch Ihr hierarchisches Büro.
Gerne.
Wir verlassen jetzt den schönen, hellen, lichtdurchfluteten Chefraum.
Den Chefraum. Und hier sind die kleinen Zellenbüros. Die sind wahrscheinlich so, ja, doch nicht. Da sitzen sozusagen die Angestellten. Also ein völlig anderes Verständnis von Strukturen.
Büros bestehen heutzutage auch eigentlich nur noch aus Schreibtischen mit Rechnern drauf, ne?
Ja, wir sind da offen gestanden noch nicht ganz so weit. Das heißt, wir brauchen immer noch den Schreibtisch. Wir liegen noch nicht auf der bunten Liege und reden in die Wand sozusagen. Das heißt, wir sind noch nicht ganz so weit und schätzen teilweise auch dieses Analoge, das in dem Gebäude eigentlich sehr, sehr schön ist. Also man hat hier ganz tolle Durchblicke, die eben von dem Architekten Hans Scharoun auch noch im Modell und überprüft wurden. Also das ist wirklich eine Perle sozusagen.
So würde man heute nicht mehr bauen.
Interessanterweise ist in diesem Gebäude sozusagen sind zwei Tendenzen ableitbar. Dieser Teil ist sehr, sehr konventionell gebaut. Dieses Hochhaus hier besteht aus Fertigteilen. Das heißt, da sieht man diese Rippendecken, die schon einen sozusagen innovativeren Prozess in den Anfängen untersucht haben. Die sind mit Kohlefaserschalungen entworfen und haben sozusagen schon erste Ansätze von Vorfertigung drin.
Also das könnte man heute durchaus auch so machen, man würde es nur anders herstellen, ja? Man würde es zum Beispiel drucken.
Das würde man vielleicht, sagen wir mal, in 15 Jahren machen. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir das jetzt drucken. Teilweise muss man auch sagen, vielleicht macht es nicht Sinn, alles zu drucken. Also dieses Drucken ist so ein Paradigma, was gerade sozusagen sehr, sehr stark durch die Medien geht. Aber es gibt auch noch sozusagen andere Möglichkeiten, gerade über die Materialzusammenstellung. Das heißt, schaffen wir es einfach, neue Werkstoffe herzustellen, die uns ermöglichen, wesentlich schlanker zu bauen oder wesentlich dicker. Also es gibt sozusagen, es befindet sich alles in Bewegung.
Was hier aber noch ziemlich auffällig ist an dieser Universität, ist, dass die Räume klaren Funktionen zugeschrieben sind, ne?
Genau, das wäre auch was ich glaube ich, wenn man es heute bauen würde, wesentlich stärker in so einer Art von Feld auflösen würde. Klar, es gibt gewisse Anforderungen an Brandschutzbereiche, da gibt es dann eine Tür, aber auch da gibt es sozusagen Konzepte, die stärker in eine Auflösung gehen. Interessanterweise ist dieses Gebäude als sehr, sehr modern und sehr, sehr intelligent geplant. Es ist eigentlich ein Regal, in das Variabelelemente reingestellt wurden. Interessanterweise funktioniert es nicht mehr so. Also,
das Regal ist zu voll.
Das Regal hat sich sozusagen festgesetzt und man kann eigentlich nicht mehr von einem Regal sprechen. Also diese Idee des Architekten ist auch immer was sich der Realität dann irgendwann anpasst. Und die Realität sieht meistens dann doch so aus, dass man versucht, Rückzugsorte zu schaffen.
Ich würde ganz gerne mit Ihnen einmal mal auf den Platz hier raus, weil das ist ja auch an einem interessanten städtebaulichen Knotenpunkt hier. Dieses Gebäude steht am Ernst-Reuter-Platz. Ein Platz, der ziemlich eindeutig noch die Vision einer Autostadt spiegelt.
Genau, also hier sieht man durchaus das, und da gab es noch extremere Planungen in den 60er Jahren, wirklich Autobahnen durch Kreuzberg durchzuführen, interessanterweise von dem Architekten, der dieses Haus geplant hat. Also das entspricht sozusagen einer Planungskultur der Moderne, sozusagen das Auto als Heilsbringer, das Mobilität bespricht und das Auto, also jetzt kommen wir im Bereich der Mobilität an, das heißt, all das wird sich, glaube ich, verändern. Das heißt, was wir als Auto denken im Moment, als auch sozusagen Emittent von CO2 und von verschiedenen anderen Stoffen, was Lärm macht, wird sich in seiner Funktion wesentlich stärker zu so mal etwas vielleicht verringern, durch Konzepte des Sharings. Das heißt, das Auto wird wahrscheinlich sich irgendwann mal, na, nicht ganz verflüchtigen, aber sich verändern in seiner Funktion. Dadurch werden sich auch die Städte verändern.
Ist nicht Mobilität sowieso ein Thema, was ein bisschen überschätzt ist eigentlich? Weil wir müssen so viele Dinge gar nicht mehr unbedingt vor Ort erledigen.
Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube auch, also, dass ich gerade wenn man sozusagen im Büro sitzt, dass Meetings immer stärker auch über sozusagen Konferenzen, die über Skype funktionieren, gemacht werden. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel, müssen gar nicht mehr so viel im Flugzeug sitzen. Es gibt eine ganz lustige Studie darüber, dass Konferenzen und Meetings auch sehr ineffizient sind, also wenn man sie zu lange macht.
Die Frage ist nur, wie kann man die Architektur darauf eingehen?
Gute Frage. Da habe ich auch wahrscheinlich keine richtige Antwort. Aber wir werden, glaube ich, stärker, und es gibt da auch interessante Untersuchungen, Städte, jetzt sind wir sozusagen im Maßstab der Stadt, stärker als nicht mehr so im Sinne dieser klassischen Hierarchien zu denken, sondern eher als Nachbarschaften, die sozusagen auch stärker Lebensmittelpunkt sind. Das ist natürlich in so einer Stadt wie Berlin immer schon so gewesen, aber es gibt auch andere Städte, die wesentlich hierarchischer im Sinne von Funktionstrennung aufgeteilt sind, in nach diesem klassischen modernistischen Ding, sozusagen Wohnen und Arbeiten zu trennen.
Was aber auch an diesem Platz sehr offensichtlich wird, ist das ganze Problem der Architektur im Grunde genommen, dass sie Dinge schafft, die im Gegensatz zu so flüchtigen kleinen Apparaten wie hier diese Smartphones, die hier in der Auslage des Apple Stores liegen, dass sie groß und wuchtig sind und dass man sie nicht so leicht wieder los wird. Also man muss sozusagen mit dieser gebauten Realität auch umgehen. Also wie modern kann man da überhaupt sein? Also mit so einem Platz, der hier nun einfach mal steht.
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, grundsätzlich ist es die Frage, ob wir Architekten in Zukunft ob Architekten immer bauen müssen. Das heißt, ob der Beruf des Architekten darin liegt, sozusagen große, schwere Dinge in die Welt zu stellen, die sich für 100 Jahre nicht verändern, oder ob wir stärker an Systemen arbeiten, ob wir stärker mit dieser Umgebung, die uns nun mal gegeben ist, die auch große Qualitäten hat, teilweise, also dieser Platz durchaus. Hier sieht man so eine ganze Bandbreite von Geschichte, das fängt da an mit den 50ern, mit dem Institut für Bergbau, geht dann über diese beiden Gebäude, die so in den 60er, 70ern entstanden sind, bis in die 80er. Also es gibt da sozusagen, man sieht sozusagen die gesellschaftliche Entwicklung hier ganz gut. Ich mag diesen Platz, ich mag auch den Verkehr. Ich finde, der gehört auch zu einer Stadt dazu. Also Städte sollen ja auch nicht zu ruhig und zu friedlich sein. Stadt ist ja auch mal so ein Konfliktraum und das ist ja auch gut so. Aber wir sollten, glaube ich, überlegen, wie wir diese stärker in Systeme eingreifen und wesentlich weniger sofort sozusagen mit der Betonmischmaschine ankommen, sondern eigentlich gucken, ob wir intelligent mit dem Bestand umgehen können. Wenn wir neu bauen, müssen wir uns das gut überlegen, dass es flexibel ist, dass sozusagen eine Nutzungsänderung schnell und effizient passieren kann. Über Vorfertigung müssen wir uns Gedanken machen. Über soziale Gerechtigkeit, über vielleicht Bauen mit biologischen Materialien.
Also es geht auch ganz klar um das Thema Ressourcen. Also es ist jetzt nicht so, zum Beispiel, wir sind jetzt hier bei diesem Apple Store, was natürlich, was das Thema Design angeht, eine sehr, sehr spannende Firma ist. Also die hat im Bereich der Computertechnologie sicherlich die besten Designideen irgendwie lange Zeit gehabt. Und wir sind also leichter, flexibler geworden. Ist trotzdem natürlich eine ressourcenverbrennende Maschinerie. Ja. Sind Sie da trotzdem manchmal so ein bisschen neidisch, was man hier so, was die so entwerfen?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen schauen wir uns auch viele industrielle Prozesse an und gucken, was wir davon lernen können. Zum Beispiel ist es ganz interessant, sozusagen die Geschichte auch von Apple zu verfolgen und sagen, wie sie Innovation definieren, auch wie Sie sagen, mit den Kundenwünschen umgehen und ein Produkt geschaffen haben, das sich unentbehrlich macht in gewisser Weise. Das ist wahnsinnig, also ich finde das wahnsinnig spannend. Gleichzeitig ist genau dieses Produkt natürlich auch in gewisser Weise unflexibel. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark auf diese Technologie angewiesen und können eigentlich nicht mal den Akku wechseln. Das heißt, es wäre schön, wenn wir das auf die Architektur so übertragen können, dass gleichzeitig dieses Faszinosum drin bleibt von, ich sehe jetzt mal gerade so eine Lampe, die mich wahrscheinlich morgens mit Sonnenlicht aufweckt. Also Innovation, gleichzeitig aber auch eine gewisse Modularität zu behalten. Also auch hier gibt es sozusagen einen starken Willen der Marke natürlich, Eigentümer von allem zu sein. Das ist deren Geschäftsmodell sozusagen, dass der Akku nicht gewechselt werden kann. Und wir als Architekten, die wir uns mit Häusern beschäftigen, sollten gucken, dass wir vielleicht Strukturen schaffen, wo man durchaus das Panel, das so ein Fenstermodul zum Beispiel, nach 20 Jahren wechseln kann, ohne dass wir unglaublich viel nicht rezyklierbaren Schrott produzieren.
Da steht es auch gleich, hier so ein Magazin, das vernetzte Zuhause. Ja, das hatten wir eben.
Genau, also Entwicklungen, die auch Architekten nicht nur mit heller Freude betrachten. Es geht ja natürlich um Überwachung. Es geht sozusagen um die Berechnung von allem. Also alles, was sozusagen aufgenommen werden kann, kann auch berechnet und effizient gemacht werden. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass wir immer effizienter werden müssen, sozusagen, um sozusagen mit dem Hamsterrad mitlaufen zu können. Und ich glaube, dass Architekten auch dazu da sind, die da vielleicht wieder die Freiräume zu schaffen, also zu schauen, wie wir uns eigentlich kritisch auch verhalten können. Also bei aller Innovation, bei einer Technikbegeisterung, die ich habe, sehe ich Architekten immer in der, auch in der Rolle von einer, eines Kritikers und jemand, der sozusagen diese ganzen technischen Entwicklungen kontextualisiert und in Frage stellt.
Spannend ist ja, wenn wir uns so Stadtbilder angucken, dass man schon bei den Menschen eine große Begeisterung und einen großen Hang dazu feststellt, alte Relikte im Stadtbild zu behalten. Und sei es wie in London zum Beispiel die völlig überholten Telefonzellen, die kein Mensch mehr braucht.
Das ist nachvollziehbar. Was interessant ist, ist sozusagen diese Telefonzelle zu was anderem zu machen. Ich sehe da vorne gerade so ein Erdbeerhäuschen, das fast so ein bisschen aussieht wie eine Londoner Telefonzelle. Also wieso nicht in die Telefonzelle eine völlig neue Funktion zu bringen und die Stadt dadurch aufzuwerten. Also gerade so kleine Ökonomien, also Mini-Ökonomien, das heißt kleine Läden, bereichern einfach eine Stadt unglaublich. Gerade in dieser modernistischen Wüste hier, fände ich, ging es mir gar nicht so sehr um dieses Bild der Telefonzelle, sondern was macht die Telefonzelle sozusagen mit der Stadt?
Wobei das Interessante ja ist, dass diese kleinen Ökonomien eigentlich nur noch schön anzuschauende Schaufenster sind, weil die meisten Menschen sich eigentlich ihre Waren im Internet bestellen, wodurch im Übrigen auch wieder eine ganz neue Form der Architektur entsteht, auch durch die Auslagerung. Wir haben nicht mehr die großen Rechner in unserer Wohnung stehen, dafür gibt es natürlich aber riesige Rechner, die irgendwo auf der grünen Wiese stehen und auch eine neue Form der Architektur brauchen.
Genau, das ist ein völlig neues Feld, mit dem wir Architekten uns auch noch gar nicht auseinandersetzen. Das heißt, wie sieht eigentlich so dieser, Rem Koolhaas hat es mal sozusagen diesen Junk Space genannt, also die Fläche, die sozusagen vielleicht unbeplant zwischen beplanten Flächen liegt und eigentlich durchaus aber auch spannend sein kann. Also es ist ja mal interessant, aus in allem sozusagen eher eine Möglichkeit als eine reine Kritik zu sehen. Also wie können wir denn aus diesen Flächen tolle Räume machen? Aber es ist natürlich erstmal beängstigend, wenn man so diese Tesla-Fabrik sieht, die eigentlich aussieht wie ein großes Handy, was da in der Wüste liegt, die sozusagen keinen Bezug von innen nach außen hat, in der eigentlich auch keine Menschen wirklich arbeiten. Das sind völlig neue Rahmenbedingungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Die kommen sehr, sehr schnell auf uns zu und wir haben noch keine wirklichen Antworten dafür gefunden.
Auch die Riesenlager außerhalb der Städte sind nicht unbedingt architektonische Wunderwerke.
Die sind nicht architektonische Wunderwerke, die sind teilweise Ort der auch einer Art von Ungerechtigkeit, die wir natürlich schwer beeinflussen können, aber das Lager ist eine sehr, sehr spannende Typologie. Also wenn man jetzt wieder sozusagen ins positive, optimistische Architektendenken reinkommt, die man durchaus sich mal anschauen sollte. Gleichzeitig gibt es ganz starke ökonomische Interessen, dieses Lager so effizient wie möglich zu machen. Das heißt, die Erdbeerbox im Amazon-Lager wäre wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Aber auch das sind Fragen, über die wir uns Gedanken machen können. Also wie könnte diese Fabrik zum Beispiel durch ihre große Oberfläche Energie produzieren? Das wird zum Beispiel bei dieser Tesla-Fabrik gemacht. Aber teilweise sind das wirklich minimierte Stahlkisten, die eigentlich keinen Nutzen haben, außer die sozusagen ökonomische Funktion im Inneren.
Ja, wir enden jetzt unseren Spaziergang hier in der nostalgischen Ecke des Ernst-Reuter-Platzes. Wir sind jetzt gelandet bei Manufaktum, berühmt dafür, eher alte, gut produzierte, häufig auch mit der Hand noch produzierte Produkte vertreiben, die häufig auch sehr, sehr teuer sind. Nebenan der Laden Brot und Butter, der sich rühmt dafür, noch mit der Hand, so wie früher, das Brot herzustellen. Das ist eine Entwicklung, die parallel zu dieser ganzen Hightech-Entwicklung in der Architektur und in dem Stadtbild eigentlich stattfindet. Also wir haben eben diesen minimalen Apple-Laden, das sieht hier jetzt ganz, ganz anders aus.
Ja, ich glaube,
gehört aber irgendwie zusammen, ne?
Genau, ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Diese Entwicklungen sind unmittelbar miteinander verbunden. Ich weiß nicht, wie die Produktionswege dieser Produkte sind, aber sie sind einfach eine Reaktion auf unsere immer stärker werdende Verunsicherung. Also dem Manufaktum-Katalog gibt es so einen Honig für 18 Euro das Glas, der sozusagen auf komplett manuellem Wege entstanden ist. Und Auch das, was wir hier sehen,
Omas Vitrine.
Omas Vitrine für einen ordentlichen Preis, der auch natürlich eine gewisse Käuferschaft total ausschließt. Also Möbel Höffner würde das etwas günstiger machen, aber wahrscheinlich, das ist durchaus so, dass diese Produkte nachhaltig produziert werden, keine Frage, aber sie schließen halt einen großen Teil der Bevölkerung einfach aus und haben natürlich auch, wenn man sich so die Spielzeuge anschaut, Tipkick, kenne ich nicht mal mehr aus meiner Jugend. Es war einfach noch so eine Generation davor. Ich sehe das wirklich teilweise mit Bauchschmerzen. Ich glaube, den Innovatoren, die es damals gab, also auch den Architekten, die wir vorhin gesehen haben, so aus den 60ern, ich frage mich immer, was die gemacht hätten, wenn sie in unserer Zeit gelebt hätten. Oder auch jemand wie Schinkel, der ja so eine Überfigur für Architekten ist, wie der in unserer Zeit sozusagen mit neuen Möglichkeiten umgegangen wäre. Und ich glaube, er wäre damit sehr, sehr, ja, sehr aktiv und offen umgegangen. Also ich glaube nicht, dass... Ich glaube, das ist eine reine Nostalgiewelle zum qualitätvollen Produkt, was mich in gewisser Weise beschützt. Die Bratpfanne, die geschmiedet ist, da habe ich einfach ein gutes Gefühl, die liegt schwer in meiner Hand. Das Messer, was auch sozusagen handgeschliffen ist, schneidet die Wurst vom Gurtshof einfach nochmal besser durch. Also es gibt so eine fast teilweise skurrile Entwicklung, die auch sozusagen in unserer Kleidung sich manifestiert, in unseren Haarschnitten, also und ich kann mich damit, ich sehe mich darin überhaupt nicht und versuche auch sozusagen diesen Optimismus in die Zukunft natürlich in meiner Arbeit auch rüberzubringen. Also ich glaube, wir müssen uns einfach damit aussetzen. Gleichzeitig kann ich es natürlich verstehen, wenn man das Geld hat, dass man es auch für solche Produkte ausgibt. Der Schaden, den man dadurch macht, ist wahrscheinlich relativ gering.
Finde ich, ist ein guter Schlusspunkt für unseren Spaziergang. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.